Hallo liebe WIMAF-Zuhörerin, bevor es mit der heutigen Episode losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis für euch. Meine Ehefrau Maria Buckeberg möchte euch nun erzählen, welches Hörbuch sie am liebsten hört, um, ich wollte jetzt sagen abzuschalten, aber man schaltet gar nicht so sehr dabei ab, sondern welches Hörbuch sie am liebsten hört. Maria?
Ja.
It's your turn.
Ja, und zwar haben wir ja alle, ihr könnt euch daran erinnern, wir sind gemeinsam durch die Höhen und Tiefen der Harry-Potter-Welt gegangen in unserem Spezial-Dezember. Und ich bin seitdem nicht mehr davon losgekommen und habe nochmal komplett angefangen, alle Hörbücher zu hören. Ursprünglich gedacht zum Einschlafen, hat überhaupt nicht geklappt, weil die so spannend und gut sind. Und gerade wenn man eher die Filme guckt, vergisst man, wie kleinteilig und noch viel, viel größer dieses Universum eigentlich noch ist. Und ich liebe diese Hörbücher, Nils.
Wenn du die jetzt hören willst und vor allem so unkompliziert wie möglich da rankommen willst, empfehlen wir dir hier und allen Zuhörern das Thalia-Hörbuch-Abo. Wenn man das nämlich abschließt, kann man sich im Monat ein Hörbuch aussuchen, das teurer ist oder normal teuer oder teurer ist als 9,95 oder zwei Hörbücher, die unter 9,95 liegen, was interessant ist, weil es immer wieder so Deals gibt und so. Also da kommt einiges zusammen. Kostet 9,95 im Monat und das Coolste, ich finde, eines der Key-Features an diesem Hörbuch-Abo ist, dass man die Files als MP3 bekommt. Also nicht irgendwie geschütztes super Sonderformat, sondern man kriegt das direkt als MP3 und kann das überall abspielen, wo man MP3s abspielen kann. Und
dann nehme ich auch offline, weil ich höre die auch viel im Auto.
Ja, das stimmt. Das machst du tatsächlich immer nur, wenn ich nicht dabei bin.
Ja.
Aber
jetzt immer noch kein riesen Harry Potter Fan, by the way.
Wenn ihr aber jetzt sagt, Hörbücher sind mein Ding und das möchte ich gerne abonnieren für einen knappen Zehner im Monat, dann haben wir auch eine Domain für euch.
Ja, und zwar ist das thalia.de/wimav.
Und da könnt ihr dann dieses Hörbuch-Abo einmal ausprobieren. So. Das ist das. Vielen Dank an Thalia für die Unterstützung des besten Podcasts aller Zeiten. Und jetzt geht's hier los mit WIMAF.
Wir treffen uns in Hogwarts.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, der gerade von der GQ Amerika zum wichtigsten fremdsprachigen Podcast der Welt gewählt wurde. Da ist jedes Jahr eine große Wahl, in der eine prominente Jury aus, die besetzt ist mit so Leuten wie, Mickey Rook. Und Dennis Rodman darüber entscheiden, welche Podcasts, die sie nicht verstehen, auf sie am sympathischsten wirken. Und da haben wir richtig massiv abgeräumt, eine einstimmige Juryentscheidung, dass WIMAF da ganz eindeutig auf Platz 1 gehört. Und darüber freuen wir uns sehr. Wir nehmen diese Auszeichnung natürlich selbstverständlich an. Vielen Dank dafür, liebe GQ US. Thank you very much. GQ US and all your ambassadors. And the jury, we take the prize and we thank you very much. Warum sage ich die ganze Zeit we? Das liegt nicht daran, dass ich im Pluralis Majestatis spreche oder dass das meine große Lieblingskonsole ist, die ich so wahnsinnig vermisse, sondern es liegt daran, dass ich nicht alleine bin. Denn mit mir hier im Headquarter, im Studio, im WIMAF Studio, ist eine Frau, die die Geschichte geschrieben hat. Durch so viele Dinge, die sie getan hat, die niemals ein Mensch für möglich gehalten hätte. Und das größte dieser Dinge, die sie auf ihrer Habenkarte verzeichnen kann, ist so toll zu sein, dass ich mich Hals über Kopf in sie verliebt habe und wir geheiratet haben. Dass sie die Person ist, die es schafft, mich vor den Traualtar zu bringen. Das ist natürlich eine Sensation neben der fantastischen Arbeit, mit der sie uns jeden Tag beglückt. Deswegen heißen Sie an dieser Stelle herzlich willkommen, Maria Bokelberg.
Hi. Ganz kurz, Nils.
Ja.
Du hast dich ja entschieden, jede Sendung mit einem, ich sag mal, halb- bis zweistündigen Vortrag über mich zu beginnen, ja. für den ich hier natürlich sehr dankbar bin.
Sehr gerne.
Der aber natürlich auch den Start der Sendung immer ein bisschen schiebt. Oh. Und hast jetzt noch als neue Kategorie jedes Mal dir einen Preis auszudenken und darum noch eine Story. Also wir werden in Zukunft vielleicht einfach ganz andere Termine machen, dass du mir einfach sagst, ich würde gerne WIMAF mittwochs um 17 Uhr aufnehmen, ja. Und ich komme dann 19 Uhr erst dazu, weil diese kleinen schönen Geschichten, mit denen du uns hier am Anfang beglückst,
ja.
Nehmen ja ein Ausmaß an.
Also zwei Dinge möchte ich dazu loswerden.
Natürlich.
Das
natürlich
erste,
Nils.
Erstmal,
lass dir Zeit.
Erstmal das Offensichtliche. wenn wir Mittwochabend aufnehmen würden,
ja.
Wären wir eine Woche im Voraus in der Produktion.
Wir sind halt einfach, zwei Wochen im Voraus. Du hast es jetzt, wir haben der Mittwoch zwei Wochen davor,
ja.
Ist es.
Ja, never going to happen.
Heute zum Beispiel.
Ja, aber es ist jetzt wirklich eine Ausnahme. es ist eine Zauberausnahme. Die Erfahrung lehrt uns, dass das nicht unser Produktionsstil ist.
Pass mal auf, Nils. Hier weht demnächst ein ganz anderer Wind. Hier wird Wochen vorher produziert. Da werd ich hier mit Weihnachtsgebimmel reinkommen, da ist bei dir noch April.
Aber nehmen wir mal an, wir produzieren so weit vor, dass der Film, über den wir sprechen, dann sozusagen die letzte Kopie in der US Library of Movie Congress, wie es heißt, wo ja alle Filme gespeichert werden, dass da die Kopie schon zu Staub zerfällt, weil wir wissen, Zelluloid ist ein empfindliches Material. Und wenn wir so früh vorproduzieren, dass der Film bei uns noch halb aktuell ist, aber wenn die Folge rauskommt, die letzte Kopie schon verrottet ist und dieser Film nicht mehr existiert.
Ja.
Dann denken die Leute irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass wir uns Filme ausdenken, über die wir hier reden.
Wie sehr hättest du dir gewünscht, dass der Illusionist verrottet gewesen wäre?
und dann wollte ich doch noch eine zweite Sache sagen, glaube ich.
Schade.
Aber
das war so ein schöner Übergang.
Achso, das stimmt, war ein toller Übergang.
Naja.
War ein toller Übergang.
Okay, ciao.
Nee, dann verkneife ich mir die zweite Sache. Ich dachte nur, dass die Leute, weißt
du,
wenn ich zwei Sachen ankündige, dann sind die Leute auch gespannt.
Total. Wir haben ja sehr viele Mathe-Studenten, auf die uns zuhören. Und
ja,
die haben
zwei Sachen ist ja benötigt,
ja
ein abgeschlossenes
Mathe-Studium. Die haben immer einen Taschenrechner auf. Da
Master,
hatte jetzt jemand 1 plus 1 stehen und wurde sehr nervös.
Meinst du, man kann seinen Master in Mathematik machen mit diesem Taschenrechner mit dem Schnurrbart?
Nee, die sitzen da alle mit dem Taschenrechner an der Uhr. Diese Casio, weißt du?
Ja, das ist auch gut. Ich wollte als Kind immer diesen Schnurrbart-Taschenrechner haben. Ich fand den so geil. Dieses war ja Texas Instruments, glaube ich, oder so.
Professor-Taschenrechner. Ich dachte als Kind immer, ist mir immer das Gehirn explodiert, wenn ich quasi gesehen habe, dass man zu so höheren Matheprüfungen einen Taschenrechner haben darf. Weil ich dachte, hä, aber dann ist das doch kein Problem mehr. Weil ich da noch nicht verstanden hatte. Also weißt du, weil ich immer dachte, hä, dann kann ich doch alles ausrechnen mit dem Taschenrechner, dann mache ich es doch nicht mehr.
Hast du auf dem Taschenrechner auch geschrieben, viel geschrieben?
Nee, ich fand es immer langweilig.
Möglich?
Ja, weil die vier Worte, und dann haben uns die hinter uns gesagt, das immer so gezeigt und dann.
Ja, aber ich dachte immer so, es muss noch mehr als Esel geben. Deswegen
gibt's auch, aber.
Die 8, wenn man die 8 als B.
Aber
nimmt.
Es war halt alles uninteressant.
Ja.
Ich glaube, es ging auch lieb.
Naja, wenn man die 8 als B nimmt, geht ja auch Liebe.
Ja, ja. Stimmt, Liebe. Lieb. Wir hatten nichts damals. Wir hatten kein zweites.
Wie viele Stellen hat ein Taschenrechner? Ich glaube, 8 oder so, ne?
Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich auf den Taschenrechner an. Aber
ja.
Nils.
Maria, du hast uns ja schon so schön übergeführt zu einem Film, der in die Annalen der WIMAF-Geschichte als einer
absolut.
Der Filme reingeht, für die ich am wenigsten Notizen gemacht habe.
Ja, aber das ist ja jeder im Moment.
Ja, was sind diese Zauberfilme? Ich habe ja bei wie hieß der letzte, den wir geguckt haben?
Prestige.
Da habe ich gar keine Notizen gemacht, weil ich gedacht habe, ich versuche das jetzt mal und es ging einigermaßen, aber ich bin da ein paar Mal ins Schwimmen gekommen, weil ich mich an manche Sachen nicht erinnert habe. Deswegen habe ich jetzt diesmal gedacht, ich mache wieder Notizen, aber während des Films sind mir leider beide Hände eingeschlafen. Ja. Und es war sehr schwer, den Stift zu heben, um mir Notizen zu machen.
Also lass uns ganz kurz mal zu sagen, wir haben Magic September.
Ja.
Wir haben etwas gemacht, was wir schon mal gemacht haben. Wir gucken uns zwei Filme an, und zwar vor zwei Wochen und heute, die im gleichen Jahr rausgekommen sind und ein sehr ähnliches Thema haben. Twin Movies wird sowas auch im Internet genannt.
Sind eigentlich Vulkan und Dante's Peak auch im gleichen Jahr erschienen? Ah ja, okay.
Und das ist jetzt wieder hier auch so ein Fall, zum Beispiel auch Armageddon, Deep Impact. Es gibt noch ein paar solcher. Hm. Red Planet und
Mission to Mars.
Und meistens gibt es da auch Geschichten dazu, dass es ursprünglich mal ein Produktionsteam war, die sich dann getrennt haben und so. Hm. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, im Trivia stand nichts, außer dass die Sexszene immer nur eine Minute am Stück gefilmt werden konnte, weil sie nur mit Kerzen den Raum erhellt haben und dann immer keine Luft mehr da drin war. Wo ich so denke, okay, wow. Da weiß ich nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich finde, das sagt sehr viel über den Film aus. Ich habe so viele Fragen. Ich habe den auch überhaupt nicht verstanden.
Also ich kann dir jede Frage beantworten.
Es gibt so viele Lücken in diesem Film, die überhaupt keinen Sinn machen für mich. Also erstmal, warum ist der komplett in Sepia?
Ja, weil jetzt eine alte Geschichte erzählt wird.
Aber mal ganz ehrlich, also wenn man den mit Prestige sich direkt gegenüberstellt, ist schon Prestige der bessere.
Das stimmt.
Der viel
muss
bessere.
Muss ich tatsächlich in diesem Fall auch.
Ja. Aber ich meine, der Wille war da. Edward Norton mochte ich immer sehr. Paul Giamatti finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Jessica Biel, ja, tut auch nicht weh.
Sie war sehr hübsch in diesem Film.
Ja, ist wirklich sehr hübsch. Wen mochte ich noch? Ich fand auch den Schauspieler, weiß allerdings jetzt gerade nicht, wie der heißt.
Prinz.
Ja, den fand ich auch gut. Weil der war auch schön fies. Mhm. Der Kronprinz von Österreich.
Ich dachte mir, das wäre Materia.
Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Paul Giamatti und Materia hatten eine...
Ich habe Langeweile.
Ja, ja, genau. Ich bin
Bock
jetzt der Kronprinz von Wien in Österreich.
Wie viele Wiens gibt es denn noch? Finde ich gut, dass du Österreich dazu sagst.
Stimmt. Ja, stimmt. Ist ja bei Liedern immer so, dass immer nur die wichtigsten wissen, dass da auch überhaupt kein
Aber Wien in Österreich ist schon... Wir haben nur ein Wien.
Ich wette, es gibt noch ein Wien auf der Welt.
Wir haben den
Welt.
Wir haben den synchronisiert geguckt und ich frage mich die ganze Zeit, ob der, ich hätte es geil gefunden, wenn der das, also in der Synchro ist es nicht, aber wenn er das Englisch mit so einem Wiener Akzent.
Ich glaube, es sind alles.
Well, what do you want? I am the prince.
Okay.
I'm the Leven Prince.
Wow.
Das hätte ich gut gefunden.
Was mir sofort aufgefallen ist, als Unterschied zu Prestige, weil wir werden natürlich heute Vergleiche ziehen, das ist dann immer der zweite
Film.
Das ist
unvermeidlich.
Ist, dass die Stimmung auf der Bühne sehr gedrückt war hier, immer.
Es ist auch, man muss tatsächlich sagen, wir können ja kurz...
Du kannst ja, soll ich mal
oder
kurz die Prämisse des Films?
Ich glaube, habe ich nicht letztes Mal ein Recap gemacht? Dann musst du jetzt...
Ich mach mal.
Okay.
Edward Norton, ich habe keine Ahnung, wie er heißt in dem Film. Der Zauberer.
Dragan.
Der Illusionist.
Ja, der hat so einen tschechischen oder serbischen Namen.
Nee, der heißt
Namen
auch
so.
Eisenmann.
Ja, das ist ein Künstlername. Ist irgendwie so, Eisenmann. Ja, Eisenpimmel.
Ich glaube, es ist auch nicht Eisenmann.
Eisenpimmel.
Der Eisenmann.
Dr. Eisenpimmel. Und,
also, es fängt, glaube ich, ja in Bulgarien an. Darum geht es ja, weil sie ist ja auch die bulgarische Lady.
Ja.
Und es ist wieder so ein Klassiker, irgendwie junge aus ärmlichen Verhältnissen. Mädchen ist die zukünftige Baroness von Hasse nicht gesehen und verlieben sich aber trotzdem, ich schätze sie jetzt da mal so auf 14, 15
ja.
Wollen zusammen verschwinden. Ich glaube, sie kommen einen halben Meter weit,
ja,
bevor sie aufgegriffen werden und sie wird dann ins Internat geschickt, glaube ich, und er haut dann irgendwie ab in den Orient, immer gut, und taucht irgendwann wieder auf, 20 Jahre später oder so,
ja,
in Wien und ist jetzt Zauberer.
Ja.
Und begeistert die Leute mit dem, was er tut, allerdings überhaupt nicht, also Entertainment ist für ihn gar kein Thema auf der Bühne. Er kommt dahin, sieht aus, hat der mega schlecht Laune, sagt auch jedes Mal irgendeinen komischen halbphilosophischen Satz,
ja,
was bedeutet uns der Tod?
Ja.
Dann ist irgendwie so ganz schlechte Laune im Publikum und dann lässt er eine Pflanze wachsen.
Ja.
Und er hat auch pro Abend, also seine Show geht immer circa 3 Minuten.
Ja.
So finde ich nicht vermittelt,
ja,
der Film.
Ja.
Und er macht auch jeden Abend was anderes.
Ja.
Also das ist irgendwie...
Das ist so, Deswegen muss man muss ja das Haus voll kriegen.
Ja, ja, aber das ist so der große Unterschied zu The Prestige, wo ja. man so ein richtiges Gefühl hat, da gibt's dann irgendwie eine Show, die ist immer gleich, drumherum wird viel entertained, es gibt auch Musik und tada und so, ne? Und erst so, haben sie schon mal über den Tod nachgedacht und alle im Publikum so ein bisschen. Also das ist ein großer Unterschied. Spielt übrigens aber auch wieder, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, Ende des 19. Jahrhunderts in Wien.
Aber ist es, eigentlich ist theoretisch dieselbe Zeit wie Prestige, ja, ja, aber es. Irgendwie fühlt sich die Zeit in The Illusionist ein bisschen früher an als Prestige.
Findest du? Nein, ich glaube also, was sich halt früher anfühlt, weil es früher ist, ist dieser Anfang, dieser Backflash und natürlich, eigentlich Punkt.
Im Theater ist das Licht alles noch mit Feuer und so und in Prestige haben wir ja schon überall elektrisches Licht und so.
Ich weiß nicht, ob London da nicht einfach früher dran war oder ich glaube in der Zeit haben es dann wahrscheinlich auch schon 10 Jahre gemacht, den Unterschied. Ne? Ja. Aber weißt du noch, als in Prestige, als Hugh Jackman in Colorado Springs war und so verwundert war, dass die ganze Stadt elektrifiziert ist?
Ja.
Also so ganz aktuell überall war das wohl auch nicht.
Ja.
Aber ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, der Film wollte auch älter wirken als Prestige.
Ja.
Deswegen wirklich der ganze Film war in so einem dunklen Sepia, das hat mich auch richtig verrückt gemacht.
Das ist ja dann der Kronprinz von
Österreich.
Österreich, das ist ja dann auch, was ist das? Das ist ja dann so die Zeit des Prager Fenstersturz oder so, ne? So, ist das nicht da in der Ecke irgendwo?
Ich weiß gar nicht, was das ist, aber um das kurz abzuschließen, er kommt halt wieder und der österreichische Kronprinz lebt auch in Wien und ist jetzt verlobt mit Frau der Baroness von Hast du nicht gesehen, in die halt am Anfang der junge Edward Norton verliebt war.
Ja.
Edward Norton hat eine Frisur, die Nils spektakulär fand.
Ja.
Und macht immer eine Schnute und ist insgesamt sehr schlecht drauf.
Das ist der große Edward Norton Duckface-Film, muss man sagen.
Mhm. Ich finde, er hat überhaupt keinen Charme und da hat er mich sehr an Christian Bale erinnert.
Ja.
Also beide sind so intensive Kopfzauberer, die auf der Bühne stehen und die auch gar keinen Spaß daran haben, sondern die sich so reinleiden in die Zauberkunst, während ja Hugh Jackman eher leichtfüßig gezaubert hat.
Naja.
Bis halt alle gestorben sind, die ihm was bedeutet haben, aber...
Also er kommt dann als Zauberer zurück in die Stadt. Und sie ist mittlerweile so halb liiert mit dem Kronprinz.
Mhm.
Also irgendwie, so sie ist ihm wohl verlobt, versprochen quasi.
Ja, so quasi verlobt. Und zwar geht es natürlich um Politik, weil Österreich, nee, Ungarn, nicht Bulgarien.
Ja.
Weil sie ist, glaube ich, die die bulgarische. So. Ja, nee, was ist in Budapest?
Ungarn.
Ja, dann geht es um Ungarn, weil sie reden immer über Budapest.
Ja.
Sie ist sozusagen die ungarische Königsfamilie und diese Heirat soll eben diese beiden Länder zusammenbringen und ihn auch dann in Zukunft zum König von Ungarn machen.
Genau, zum Kaiser. Nee.
Ja, er will nämlich seinen Vater stürzen.
Und sein Vater ist ja der Kaiser.
Von Österreich.
Ja.
Genau.
Und also diese politische Gemengenlage damals, die es da ja gab, mit den ganzen Nachbarstaaten und so, wo es darum ging, sich zu einem großen Reich zu vereinen. Das sind auch so ein bisschen die Großmachtfantasien dieses Kronprinzen. Und der geht dann einen Abend, weil er davon gehört hat, von seinem Oberkommissar, gespielt von Paul Giamatti, geht der Prinz eines Abends zu dieser neuen Zaubershow, von der alle reden, weil alle sagen, die sehr, sehr spektakulär. Und geht da mit seiner Frau oder seiner Zukünftigen hin. Und dann sagt der Zauberer, ich brauche jetzt einen Freiwilligen oder eine Freiwillige und da jemand, der keine Angst vor dem Tod hat, sagt er so ganz mystisch dazu.
Wärst du dann hochgegangen?
Nö, aber ich wäre da sowieso nicht hochgegangen.
Du wärst, aber du liebst auch Zaubern, du wärst kein Kandidat, der auf die Bühne gehen würde?
Ich glaube, die Show hätte mir keinen Spaß gemacht. Das ist keine Show, die Freude verbreitet.
Auf keiner Seite.
Nee.
Hat die auch gar nicht vor.
Diese Show macht keine Freude.
Die will, dass man so ein bisschen geknickt nach Hause geht.
Das stimmt. Und dann geht die ungarische Prinzessin dann auf die Bühne.
Ja, der Prinz schickt sie. Sie will gar nicht.
Genau.
Aber er sagt, nimm mal sie hier. Ja, und sie ist so, danke schön.
Genau.
Weil wir erfahren auch später, der Prinz hat so leicht sadistische Züge, vor allen Dingen Frauen gegenüber.
Ja, er hat wohl auch schon mal jemand umgebracht, erfahren.
Ja, er hat eine Frau vom Balkon gestürzt.
Ja. Und dann geht's.
Aber ist allegedly. Also mutmaßlich.
Naja, aber wir können, glaube ich, relativ sicher sein, dass das
passiert
ist. Ja, ich
will nicht, dass wir da Ärger kriegen irgendwie von der Filmpolizei.
Klar.
Wenn, wen hast du vorhin aufgezählt? Wer in der Jury von GQ ist? Gary Busey und...
Mickey Rourke. Gary Busey nicht. Nee, der hatte leider keine Zeit. Der musste wieder
seine
Trump, kleine Trump-Kampagne fahren.
Okay.
Aber Mickey Rourke und Dennis Rodman sind auf jeden Fall dabei.
Gute Gruppe.
Dann kommt sie auf die Bühne und dann kriegt sie so einen roten Mantel an und wird vor den Spiegel gestellt und plötzlich macht das Spiegelbild was anderes als sie macht. Das ist der Zaubertrick.
Und das Spiegelbild wird erschossen. Mit dem Schwert umgebracht. Ja. Und sie fällt dann auch so um und er fängt sie dann und so.
Genau.
Und er erkennt sie dann wieder.
Da erkennen sie sich wieder.
Er erkennt sie wieder, als sie auf die Bühne kommt.
Ja.
Und sie erkennt ihn dann beim Umkippen oder so.
Und dann treffen sie sich heimlich und man merkt, die alte Liebe rostet nicht, die ist immer noch da. Es gibt dann eine Sexszene aus dem Jahr 1986, wo nur über so Körper kurz gefahren wird, man nicht genau weiß, welchen Part man gerade sieht und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei.
Mhm.
Und und dann geht dann der Konflikt los, weil sie will den Kronprinzen gar nicht heiraten und für ihn ist es aber gemachte Sache, er braucht sie für sein Reich und um seinen Vater zu stürzen.
Und sie wird auch übrigens immer verfolgt, also die Polizei guckt immer, was sie so macht, wahrscheinlich auch irgendwie ursprünglich im Auftrag des Kronprinzen.
Ja.
Und Paul Giamatti, der übrigens, also er ist der sozusagen Polizeichef von Wien.
Ja.
Und er ist einerseits dem Kronprinzen hörig, aber wie sich rausstellt, auch einer gewissen Moral dann.
Ja.
Und er ist die ganze Zeit, der Film fängt übrigens an mit quasi so einer Art Vorschau, was ich ja liebe. Also er fängt ja mit dieser Verhaftung an, auf die wir später dann wieder kommen.
Ja.
Deswegen denkt man von Anfang an, Paul Giamatti ist böse. Weil er Edward Norton verhaftet in der ersten Szene.
Ja.
Also so, man denkt gleich, aha, ist so der Gegenspieler.
Mhm.
Aber es stellt sich raus, er ist ein sehr ambivalenter Charakter. Das ist eigentlich der einzige Charakter, den ich richtig mochte. Weil
er ist auch Zauberfan.
Er ist Zauberfan und ist quasi tendenziell natürlich auf der Seite seines Prinzen. Hat auch kein Problem damit, eben seine Geliebte zu verfolgen und so weiter und so fort. Und verhaftet dann auch Edward Norton oder versucht zumindest und ist die ganze Zeit immer so dazwischen, aber er hat immer die höhere Instanz und zwar die Gerechtigkeit, die Justiz ist dann am Ende doch sozusagen immer die, der er am ehesten nachgeht.
Ja.
Und das fand ich ganz gut, also weil das war glaube ich der einzige Twist für mich.
Ja, es wird natürlich, der Kronprinz wird auch wirklich von Anfang an als absolutes Arschloch inszeniert.
Ja, ganz krass. Machtspiele.
So richtig so verwöhntes Kind irgendwie so.
Er lädt dann den Zauberer zu sich nach Hause ein.
Ja.
Vor Freunden. Weil er quasi denkt.
Kleine Privatzaubershow.
Ja, und weil er denkt, er ist schlauer. Also wenn er quasi nur nah genug dran ist, kann er erklären, was der hier alles macht.
Er will quasi dann auch jeden Trick dann sofort auflösen, nachdem der gemacht wurde.
Genau.
Und failt schon beim ersten Mal. Ja. Also kriegt schon den ersten Trick überhaupt nicht erklärt und so. Woraufhin Edward Norton, der Zauberer, sagt, ja komm, pass auf, weil der Typ sagt, dann machen Sie mal ohne Ihre Hilfsmittel. Sagt Edward Norton, kein Ding, könnte ich mal Ihr Schwert haben. Und dann lässt er sich das Schwert geben. Und dann macht er so einen Trick mit dem Schwert, dass er das Schwert so auf den Boden stellt und dann kann das keiner mehr aufheben. Also keiner schafft es, das wegzunehmen.
Auf die Spitze wirklich.
Genau. Und dann kommt der Kronprinz und nimmt es und dann zwischen ihm und Edward Norton entsteht dann eine Sache. Weil er guckt Edward Norton an und versucht das Schwert hochzuheben und es geht erstmal nicht. Und er guckt Edward Norton an und es ist klar, in diesen Blicken liegt irgendwie, Digga, mach, dass ich das Schwert hochnehmen kann, sonst bringe ich dich auf der Stelle um.
Ja, aber, das habe ich auch so verstanden. Und dann war er aber trotzdem sauer und alle haben danach zu Edward Norton gesagt, warum haben sie das gemacht? Und ich dachte, aber er hat doch gemacht, was er wollte.
Ja, aber Edward Norton hat ihm ja demonstriert, dass er die Macht über ihn hat. Edward Norton hat ihm demonstriert, dass es nur in Edward Nortons Hand lag, ob der Prinz jetzt als mächtiger Mann rüberkommt oder nicht.
Und dadurch, dass er es nicht gleich geschafft hat.
Genau.
Weil
er hat ja gemerkt, dass er auf den Goodwill von Edward Norton angewiesen ist, um das Schwert jetzt hochzuheben.
Ich habe nämlich nicht gecheckt, warum er dann so wütend auf den war. Das habe ich nicht verstanden.
Doch, das fand ich auch eine super Szene. Die fand ich echt gut.
Ich fand die auch gut, aber irgendwie dachte ich, aber er hat doch jetzt gekriegt, was er wollte. Ich dachte, er wäre jetzt sauer gewesen, wenn er es auch nicht hochgehoben bekommen hätte.
Nee, es war dieser Affront, dass Edward Norton ihm demonstriert, dass er mächtiger ist als er.
Mm.
Das geht für ihn gar nicht.
Ganz kurz, lass uns mal kurz die Zaubertricks einordnen. Ist das hier alles, also uns wird ja quasi jeder Trick, der sehr unmöglich scheint, erklärt damit, dass er die im Orient gelernt hat. Damit wird es so wegerklärt.
Ja.
Aber haben wir es hier mit wieder so ein bisschen Magic Realism zu tun, wie in Prestige, oder sind das eigentlich wirklich alles Tricks?
Ich finde, das ist eine der größten Schwächen dieses Films, dass kein Trick erklärt wird. Also der Orangenbaum wird ein bisschen erklärt zum Ende hin.
Aber ja, nicht wirklich.
Ja, aber zumindest so weit erklärt, dass wir wissen, dass es ein Trick war.
Ja, genau. Also
uns wird
schon vermittelt, dass alles eine Mechanik ist.
Aber dafür sind dann die anderen Tricks zu advanced,
Naja, zum Beispiel das Schwert war für mich eigentlich das Schwierigste. Das Schwert und die Schmetterlinge.
Das Schwert habe ich mir mit einem riesen Magneten unterm Boden erklärt irgendwie.
Weil die Geister, die werden uns ja dann mit den Lampen erklärt.
Naja.
Also weißt du, wir sehen dann diese Projektor hinter der Bühne, wo er sagt, nee, die nehme ich nicht mit.
Ja, aber trotzdem ist so, die Schmetterlinge zum Beispiel werden auch nie erklärt und die sind völlig unlogisch.
Also es fliegen einmal zwei Schmetterlinge auf der Bühne, die das Taschentuch einer Dame im Publikum sozusagen tragen.
Ich habe schon überlegt, dass das Taschentuch wäre schon zu schwer für zwei Schmetterlinge.
Ja, na, es kann ja eigentlich dann wirklich nur an Seilen gewesen sein und keine echten, ne?
Es ist auch, finde ich, eine lame.
Weil das CGI sah auch scheiße aus.
Ich finde die Idee auch lame mit dem Taschentuch von zwei Schmetterlingen. Also irgendwie, überhaupt kein cooler Trick, weil diese...
Es gibt doch in diesem einen James Bond so ein Schmetterlingstanz mit Grace Jones,
ja,
oder?
Das ist sehr, sehr gut. Aber auf dem Eiffelturm oben.
Genau.
Wo sie dann immer so Giftpfeile wirft. Den werden wir auch eines Tages noch gucken. Aber ist auch
stimmt,
mein,
wisst ihr noch, wir haben deswegen James Bond angefangen.
Ist mein liebster Bond.
Müssen wir mal wieder gucken.
Warte mal,
das sagt man nichts. License to Kill.
Nee, wirklich gar nicht. License to Kill ist ein anderer Bond-Darsteller. Mhm.
Aber, okay, dann lass mich was anderes sagen.
Ja.
Es ist der Typ, der mit Natalie Woods umgebracht hat, mit blondierten Haaren.
Christopher Walken.
Ja.
Ist der Bösewicht in dem Film, ja. Das stimmt.
Aber mit blondierten Haaren.
Ja. Max Zorin heißt er.
Das ist nicht so cool. Da sieht der so cool aus.
Ja, das sieht
aber
so
wir
cool
schweifen
aus
ab.
Auf jeden Fall, also da diese Schmetterlingsnummer, die ist irgendwie totaler Käse. Weil ja, also er packt, geht ins Publikum, sagt einer Frau, geben Sie mir bitte Ihr Taschentuch. Und dann hält sie ihm ihr Taschentuch hin und dann packt er das in eine Box und gibt ihr diese Box. Und dann macht er diesen Trick mit dem Orangenbaum, weil er einen Orangenbaum aus dem Nichts wachsen lässt. Aus einem Orangenkern in einem Topf wächst ein Orangenbaum, an dem richtige Orangen hängen. Und dann sind alle so, oh wow und so. Und dann sagt er, und jetzt öffnen Sie bitte die Box. Und dann macht die Frau die Box auf, weswegen die Kamera dann zu ihr ins Publikum schwenkt. Und sie zeigt die Box und sagt, die Box ist leer. Und dann schwenkt die Kamera auf die Bühne zurück. Und da kommt dann das Taschentuch angeflogen von zwei Schmetterlingen, die es halten.
Ja.
So ganz langsam, wie so eine amerikanische Fahne bei so einer Inauguration oder sowas. Und die fliegen so damit über den Orangenbaum. Und das fand ich so, da habe ich mich aus vielen verschiedenen Gründen geärgert. Einerseits, weil ich es ein schwaches Bild finde. Andererseits, weil ich glaube, dass Schmetterlinge kein Taschentuch halten können. Und dann hat mich auch noch genervt daran, dass die Bühne so weit und leer war, dass jeder gesehen haben muss, wie die Schmetterlinge ankommen, aber die Leute erst erstaunt sind, wenn die Schmetterlinge über dem Orangenbaum dieses Taschentuch haben.
Das
Taschentuch hätte schon von ganz hinten von der Bühne geflogen kommen
oder
müssen.
Oder vielleicht sind die von oben her, aber du hast natürlich total recht.
Und das fand ich irgendwie...
Das war mir dann eine zu kleine Absurdität, dass sie mich gestört hatte. Mich hat das an sich schon gestört.
Ja, das mich...
Mich hat auch gestört, diese wahnsinnig schlechte Laune, die auf der Bühne verbreitet hat. Auch die Stille immer.
Ja.
Das hat mich richtig fertig gemacht.
Ja, ja.
Es war zwischendurch immer, also der kommt, ihr müsst euch das vorstellen, es ist quasi so ein normal großes Theater, kein Riesendinger, so ein altes, wenn er auf die Bühne kommt, knarzt halt das Holz der Bühne. Und da steht dann maximal ein Stuhl oder so und er kommt dann da immer drauf und wir sehen das mehrere Male in dem Film und guckt auch erstmal einfach nur.
Naja, das ist so ein intensiver Edward Norton.
Ja, aber so auch so einer, naja, und dann macht er einen Trick, alle klatschen, dann ist die Show immer vorbei.
Naja.
Also das ist auch ein Konzept.
Ja, so waren
und ich habe mal Snoop Dogg gesehen, live, und war sauer, dass der nur 40 Minuten gespielt hat. Hätte ich den Film vorher gesehen, wäre ich mega begeistert gewesen.
Ja.
So wäre es gewesen.
Absolut.
Also ich meine, Edward Norton Zaubertricks versus Snoop Dogg.
Ich überlege gerade, wie cool
das wäre. Ich glaube, er war damals noch Snoop Doggy Dogg.
Ich überlege gerade, wie cool das wäre, wenn Snoop Dogg eine Zaubershow machen würde.
Ich glaube, er macht jeden Abend eine Zaubershow.
Den Leuten so Joints hinter den Ohren vorziehen. Und so.
Aus der Tasche
cool
klauen. Naja, jedenfalls ist sozusagen... Also es geht dann... Ich habe mich auch gefragt, worum geht es eigentlich in dem Film? Also eigentlich ist es ein Liebesfilm. Eigentlich geht es darum, dass zwei große Lieben sich in Kinderzeiten finden als Erwachsene und dann verlieren als Erwachsene, wiederfinden und merken, die Liebe ist noch genauso stark und irgendwie versuchen, einen Weg finden, zusammenzukommen. Zufällig ist einer von den beiden jetzt Zauberer. So. Und dann sagt die, was sagt, wie ist es, ich vergesse den Begriff Baroness Teschner oder irgendwie so. Ich weiß auch, Baroness ist auch falsch, die sagen immer ein anderes Wort, aber ich komme gerade nicht drauf. Will sich dann vom Kronprinzen trennen,
ja,
und sagt ihm, that's it. Und er flippt halt total aus, auch betrunken und so,
ja,
und rennt hier in den Stall hinterher, dann hören wir schreien und dann reitet ihr Pferd weg mit ihr drauf,
ja,
und sie liegt so drauf und vermeintlich hat er sie jetzt sozusagen erstochen oder,
ja,
was auch immer,
ja,
irgendwie umgebracht und,
ja,
ihr Pferd rennt jetzt raus.
Ja.
Interessant finde ich schon, dass mehrere Wachen auf dem Hof stehen, alle die Tür aufmachen, dass das Pferd mit ihr quasi tot drauf auch rausrennen,
ja,
kann.
Ja.
Das finde ich schon geil. Wir sehen am nächsten Tag, dass das Pferd allein zurückkommt. Ich frage mich aber schon, wer hat denn das Pferd? Also wie kam es denn überhaupt darauf? Gut. Und sie ist jetzt quasi verschwunden, am nächsten Tag kommt das Pferd allein zurück und man sucht sie dann und findet sie dann tot im Fluss.
Es ist auch eh so eine weirde Szene, wie sie wie quasi ihre Leiche auf dem Pferd wegreitet, sich aber irgendwie noch kurz am Sattel richtig hinsetzt und so.
Ja.
Man sieht es auch und man sieht aber nicht den Mord, der passiert so im Off und das ist ja immer die Anmeldung für, aha, das ist die Story.
Ich war überrascht. Hast du es gewusst?
Wie es ausgegangen ist. Nee,
ja,
nee, aber das, aber jetzt, aber ich habe dann in dem Moment kapiert, okay, darum wird es jetzt die ganze Zeit gehen. Wer hat sie wie wann,
ach
wo
so,
umgebracht?
Ja,
also
genau,
da wird es dann zu so einem Whodunit.
Ja.
Und,
genau, und dann, genau, dass, dass man dann, ja, und dann, ja.
Also weil es ist halt eindeutig, alle
okay,
Beweise.
Okay, wow.
Alle,
falls jemand mich auch für eine Moderation buchen will, jederzeit möglich.
Es wird dann sehr schnell eindeutig, dass alle Beweise auf den Kronprinzen zuführen, weil
ja,
es werden Edelsteine gefunden, die auf seinem Schwert als
sein
Applikation sind.
Sein berühmtes Schwert,
sind,
genau. Und das, und ich finde das einen interessanten Prozess, weil der, also Edward Norton behauptet es die ganze Zeit schon.
Ja.
Er sagt, ja, er hat sie umgebracht, sie wollte ihn verlassen und mit mir weggehen. Und du merkst richtig, wie Paul Giamatti, der Inspektor, das nicht wahrhaben will, weil er auch weiß, was es bedeutet.
Ja.
Für seine Zukunft, für seine Karriere.
Ja, und, ja, und vor allem auch das Protokoll schreiben zu müssen.
Oh. Ja. Aber so, man merkt so richtig, wie er sich dagegen wehrt,
ja,
dass es der Kronprinz ein Verdächtiger ist,
ja,
und dann am Ende auch die Beweise einfach wirklich mehr und mehr auf den Kronprinzen hinweisen, spürst du so richtig diesen Kampf, weil der Kronprinz sagt, also als er ihn dann konfrontiert, sagt der Kronprinz auch, sie wissen, dass sie hiermit auch ihre Zukunft aufgeben. Sie wollten vielleicht mal Bürgermeister werden oder,
ja,
auch Adliger und das hat sich jetzt dann jetzt erledigt.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant. Ich mochte Paul Giamattis Charakter total, weil er ist ja auch ehrgeizig, er ist ja auch getrieben, er will ja am Anfang, kriegt er ihm ja auch in den Arsch und hilft ihm, seine Frauen zu überwachen und so. Aber es gibt halt eine Grenze für ihn und er will halt auch nicht, und da fand ich auch interessant, wie das Publikum reagiert hat oder quasi die Bürger von Wien,
ja,
die wollen halt keinen Mörder zum Kaiser haben. Und der Kaiser lebt noch, er ist ja bisher nur der Kronprinz, aber es ist ja quasi in der,
ja,
in der Hierarchie, wie,
ja,
heißt es, kommt er ja als nächstes. Und das finde ich total interessant, dass es gerade so Ende 19. Jahrhundert wahrscheinlich auch dieser, das Kippen war von wie mächtig sind denn noch die Königsfamilien, also die dürfen,
ja,
sich auch nicht mehr alles erlauben.
Ja.
Und es gehen halt auch schon die Gerüchte in der Stadt um, dass der Kronprinz schon mal eine Frau Hobbs hat gehen lassen,
ja,
so, ne?
Ja.
Und das finde ich halt echt, das mag ich total, dass der auch nicht machen kann, was er will, dass der Wille des Volkes und die der Unmut des Volkes für ihn eine echte Gefahr ist und tatsächlich auch der Oberkommissar auch dann irgendwie gegen ihn ermittelt.
Mhm. Ja, und der ermittelt aber in alle Richtungen, also auch unser Zauberer Edward Norton wird dann mal verhaftet, beziehungsweise eine Show gesperrt, denn er macht weiter seine Zaubershow, die Leute gehen jeden Abend hin, er hat eine neue Nummer gelernt und zwar…
Er hat auch sein ganzes Personal ausgetauscht.
Hat sein ganzes Personal ausgetauscht, hat jetzt nur noch so asiatische Männer,
ja,
als Personal und…
In, weißt du noch, in Prestige hatte der irgendwann nur noch Blinde, Hugh,
ja,
Jackman.
Und
man kriegt so schwer gutes Personal jetzt.
Das stimmt, ja, zu der Zeit vor allem im Hof. macht jetzt so eine Nummer, macht jetzt eine Geisterbeschwörung. Wir sehen so eine der ersten Versionen, wo so ein verwirrter junger Mann plötzlich halb auf einem Tisch erscheint und sagt, wo bin ich, wer seid ihr und so. Und die Leute sind alle, oh, wow, was ist das
also
denn?
Also quasi so eine, also schon auch in Farbe und so, aber so eine durchsichtige Rauchversion. Ja,
so wie so ein Hologramm im Grunde genommen.
Genau.
Und
war es ja dann auch.
Diese Nummer advanced er dann sogar noch, nicht mehr ein halber Körper auf dem Tisch, sondern er schafft es, einen ganzen Geist herbeizubeschwören, Kraft seiner Gedanken. Man sieht auch, dass es richtig anstrengend für ihn ist. Er schwitzt und so. Und
das ist jetzt übrigens seine neue Show. Er sitzt nur noch traurig guckend auf der Bühne. Und streckt so den Arm vor sich aus und fängt so an zu zittern, bis quasi dieser Geist erscheint. Und dann bricht er auch immer so erschöpft in sich zusammen.
Hat auch so verheulte Augen und so.
Ja.
Und irgendwann fängt es an, dass der Geist immer nur noch die Prinzessin ist. Die Prinzessin von Ungarn, seine große Liebe, die wir ja auch tot gesehen haben, als Wasserleiche im Fluss treibend.
Und bevor schon sie erscheint, sondern andere Geister, fangen quasi das Publikum damals noch eher, also damals wurde ja noch eher, glaube ich, ins spirituelle Dinge geglaubt und Leben nach dem Tod und so.
Ja.
Also heute würde sowas ja auch nicht mehr funktionieren, aber die Leute haben sofort geglaubt, dass das Leute aus der Welt der Toten sind und haben die dann Sachen gefragt. So, wie ist es da drüben? Wie geht's dir und so?
Ja.
Und deswegen, als dann eben
die Prinzessin
da war, weil es offensichtlich die ganze Stadt beschäftigt, wer hat die Prinzessin umgebracht, haben sie dann sofort gefragt, wer hat dich umgebracht und so, was ist dir passiert? Und sie antwortet natürlich ein bisschen kryptisch und irgendwie so, ich wollte nicht mit ihm zusammen sein. Mit wem? Mit wem? Und dann rufen alle so rein und dann kommt einen Abend ja auch der Kronprinz verkleidet als
in disguise, ne?
Als normaler Mann.
Ja, sie rückt nicht mit der Sprache raus, sie sagt es nicht. Wir wissen später warum, aber sie sagt nie, es gibt nie den Moment, in dem sie sagt, der Kronprinz hat mich umgebracht.
Aber sie redet von ihrem Medaillon.
Genau, sie sagt, ihr Medaillon ist weg und sie weiß nicht, wo es ist und sie muss es verloren haben. Und dann verschwindet sie immer wieder, weil sie offensichtlich nur für einen kurzen Zeitraum beschworen werden kann.
Edward ist ja auch völlig erschöpft.
Und dann wieder zurück muss in das Reich der Toten. Und das entfacht natürlich einen gewissen Aufruhr auch in der Bevölkerung, die sagen, naja, eigentlich ist das Ding relativ klar, das muss ja der Kronprinz gewesen sein. Und man merkt, dass es in der Bevölkerung kippt und dann lässt der Kommissar sogar Leute verhaften, die in dieser Show sagen, war es der Kronprinz? Die werden dann verhaftet, weil der nicht kritisiert werden darf. Und dann wird auch der Zauberer verhaftet. Und dann gibt es so einen Stand-off zwischen dem Zauberer und dem Oberkommissar in seinem Büro. Und dann.
Nee, er wird ja nicht verhaftet.
Ja, nicht, also er wird mitgenommen.
Nee, er verschwindet doch auf der Bühne.
Aber es gibt doch noch die Szene, wo sie bei ihm im Büro sind.
Ja, das ist aber, bevor er verhaftet wird, da besucht er ihn.
Nee, der nimmt ihn ja mit. Der nimmt ihn mit nach einer Show. Also da, diese erste Szene, aber die quasi gereprised wird, da verschwindet er. Aber davor gibt es eine Szene, wo er ihn verhaftet und mitnimmt.
Ah. Ach stimmt.
Wegen Majestätsbeleidigung.
Ja,
und dann
genau.
Sagt er zu ihm irgendwie so, ja, gucken Sie mal aus dem Fenster.
Wenn
dann,
der Mob jetzt hier doller wird, dann wird die Bestrafung noch doller.
Genau. Und dann guckt Paul Giamatti aus dem Fenster und da stehen dann die ganzen Leute, das ganze Publikum aus der Zaubershow, stehen vor dem Büro des Kommissars, weil er den Zauberer festgenommen hat. Und dann sagt der Zauberer, wieso wollen Sie mich eigentlich festnehmen? Was gibt's da für einen Grund? Und dann sagt Paul Giamatti, naja, zum Beispiel Betrug, weil sie den Leuten hier erzählen, sie können Menschen beschwören und so. Und dann tritt Edward Norton auf den Balkon vor diese Masse und die jubeln alle und sagt, sei mal ruhig, ich will euch hier nur sagen, alles, was ich mache, sind Zaubertricks. Alles, was ich auf der Bühne mache,
ist nur da, um euch zu unterhalten.
Genau, ist nur da, um euch
zu unterhalten. Ich kann nicht mit Leuten sprechen, die tot sind. Das ist alles nur Magie. Das stimmt alles.
Genau,
nicht.
Er sagt, er erklärt, das sind nur Tricks. Und dann geht er wieder und sagt zu Paul Giamatti, so, jetzt können Sie mich nicht mehr wegen Betrug festhalten. Ciao.
Und geht.
Und geht.
Und dann aber lässt er ja sozusagen die Prinzessin erscheinen und dann ist ja auch Paul Giamatti total verwirrt. Weil er aber der Kommentar, den die Prinzessin macht mit, ich hatte doch immer noch mein Amulett um, sorgt dann dafür, dass Paul Giamatti nochmal zu der Stelle im Stall geht, wo die angeblich gekämpft haben.
Ja.
Und findet da ihr Amulett. Da habe ich mich so ein bisschen geirrt, weil er greift in diesen Riesenstrophen, findet ihr Amulett und diesen Stein. Kannst du ja gar nicht finden.
Das war vor allem deswegen so ein bisschen läppsch, weil die vorher schon angemeldet war, die Szene. Als sie das erste Mal im Stall suchen, sieht er etwas funkeln im Stroh und dann muss er aber weg und so.
Er
und
musste dann weg, er hat ein Telegramm aus Darmstadt.
Nee, dann kam ja der Prinz und hat gesagt, wir müssen jetzt dem Prinz Hallo sagen. Und deswegen musste er dann raus und dann ist er später nochmal wiedergekommen und dann lag immer noch alles so da, weil in diesem Stall anscheinend niemand jemals reingeht.
Ja, oder auch, und es lag dann auch das Amulett neben dem Stein, das war alles ordentlich hindrapiert. Also
sehr praktisch.
Sehr praktisch. Ja. Die Szene hat mich auch sehr geärgert. Und dann kriegen wir auch nochmal, dann wird das Schwert geholt und wir kriegen nochmal gezeigt, dass es genau der Stein ist von da drin. Und ich dachte, ja, okay, haben wir verstanden.
Er legt dann den Stein sogar in das Amulett, in das Schwert.
In das leere in das, quasi
genau,
Loch.
Genau, in den Stein.
Und dann konfrontiert er den Kronprinz, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum er das tut, weil es ja auch gefährlich ist. Und hat aber parallel schon den Vater vom Kronprinzen unterrichtet über seine Ergebnisse, die Ergebnisse der Untersuchung. Und offensichtlich verstehen die sich auch nicht so gut.
Ja.
Und er hat auch erzählt, dass er ihn stürzen will, glaube ich.
Ja.
Und der Kaiser, anstatt mit seinem Sohn zu sprechen oder rauszufinden, ob das stimmt, glaubt es sofort. Deswegen glaube ich, da waren die Beziehungen wahrscheinlich vorher schon leicht brüchig.
Offensichtlich, ja.
Und schickt sozusagen seine Staatspolizei oder was auch immer, die beiden dann einreiten hören. Das ist natürlich alles wieder perfekt getimt.
Ja.
Und dann zieht der Kronprinz die Pistole.
Ja.
Und man denkt natürlich, er schießt jetzt Paul Giamatti, aber am Ende flippt er nochmal aus. Ich wollte doch nur das Beste fürs Land. Und richtet sich selbst.
Na. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mit Edward Norton in der Zwischenzeit passiert ist, der ist verschwunden auf einer Show, als er verhaftet werden sollte, auf einer späten.
Genau.
Ist er selber zum Geist geworden.
Hat sich dann selber in Luft aufgelöst, genau.
Und keiner weiß, wo er ist oder was mit ihm passiert ist oder so. Und jetzt richtet sich der Kronprinz auch noch selbst und
Paul Giamatti wird über ihn beugend gefunden,
ja.
Aber offensichtlich ist das kein Problem.
Na, der hat ja die Pistole noch in der Hand, die qualmende.
Ja, naja, aber trotzdem.
Ja, aber das glaubt man irgendwie, dass der keinen Grund dafür hätte.
Aber er verliert trotzdem seinen Job.
Ja, er verliert seinen Job.
Weil er sagt ja dann zu ihm, ich bin der ehemalige Hauptkommissar.
Ja, draußen dann.
Naja, das als das
Ach so,
Kind.
Ja. Naja,
also
genau.
Deswegen, also daher wissen wir das auch nur.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das bedeutet, er ist auf- oder abgestiegen.
Ich hatte das Gefühl, er wäre eher aufgestiegen, aber.
Ach ja, das kann auch sein.
Also er geht dann raus.
Klar,
und dann,
natürlich kann sein, dass der Kaiser ihn dann befördert hat.
Ist so ein bisschen Zeit vergangen und dann kommt ein Junge, ich habe hier was für Sie, so ein Straßenjunge, er wird dann noch angerempelt von jemandem, so super offensichtlich. Und dann kommt ein Junge und gibt ihm ein Paket, ein anonymes, und dann macht er das auf und dann ist da drin die Mappe, in der der Orangenbaum-Trick erklärt wird. Weil
den
dieser,
er von Anfang an wissen wollte.
Genau, weil dieser Orangenbaum-Trick ist das, was ihn am allermeisten fasziniert hat. Er wollte die ganze Zeit wissen, wie machen sie das, dass sie einen Orangenbaum wachsen lassen. Und gab sogar in der Zwischenzeit, hat er schon mal die Mappe gefunden, auf der steht Orangenbaum. Da war dann aber der Zettel drin, in dem steht, wie das Medaillon funktioniert, das er dann findet.
Auch alles sehr, who knows.
Übrigens, das haben wir noch ganz vergessen, als er das Medaillon findet im Stall, erinnert er sich wieder er hat sie sogar dabei, diese Anleitung, wie das Medaillon funktioniert.
Ja.
Denn das Medaillon ist wie so eine, sieht so pillenförmig und er muss das dann so drehen und wird es zu einem Herz und das kann er dann aufklappen.
Und da ist
schöner,
dann ein
schöner
drin.
Mechanismus.
Ja.
Und da ist dann so ein Foto drin, wie in so einem alten Bilderanhänger von Young Edward Norton.
Ja.
Und dieses Bild fällt dann ins Stroh, direkt neben den Edelstein, der dann noch im Stroh liegt.
So passieren die Dinge in dem Film.
Das war so wahnsinnig
bescheuert. So passieren die Dinge in dem Film.
Genau,
jedenfalls hat er die Mappe und da ist dann der echte Trick drin. Und deswegen denkt er so, und ruft diesem Jungen hinterher, wer hat dir das gegeben? Ja, Herr Eisenmann. So heißt er übrigens.
Eisenpimmel,
ja. Herr Eisenpimmel. Und dann ist Edward Norton natürlich ganz aufgeregt und sieht dann irgendwie so einen alten Mann. Was?
Paul Giamatti ist ganz aufregend.
Und sieht dann diesen alten Mann oder irgendwie so, der dann gerade weggeht und denkt, das ist der bestimmt, das ist auch der, der mich angeremmt hat, weil er auch merkt, dass das Amulett weg ist.
Genau.
Und rennt dem hinterher. Dann gibt es so eine kurze Pseudo-Verfolgungsjagd, wo keiner richtig schnell ist und sich beide hätten kriegen können. Also ohne Probleme. Die am Bahnhof endet. Und aber quasi Paul Giamatti kurz zu spät ankommt und dieser Mann im Zug und weg ist.
Ja.
Und dann haben wir, und da dachte ich, jetzt hat doch jemand hier wirklich versucht, die üblichen Verdächtigen zu machen.
Es ist übrigens,
oder?
Es ist übrigens,
oder?
Es ist übrigens.
Es ist doch 1:1 die Kaiser-Sauce-Szene vom Ende.
Der Zeitungsjunge oder der Botenjunge ist der Letzte, der in diesem Film spricht. Ab jetzt ist alles nur noch nonverbal. Die ganze Verfolgungsjagd, niemand
also
spricht
Flashbacks,
mehr.
Also Flashbacks, da wird noch gesprochen, aber nicht mehr in der Jetztzeit.
Und dann ist diese Verfolgungsjagd. Nee, das spricht auch in den Flashbacks spricht überhaupt keiner mehr. Da spricht einfach keiner
doch,
mehr.
Doch, doch, doch. Man hört ja zum Beispiel diese Szene, Szene nochmal, als Paul Giamatti sich auf dem Bahnhof versteckt und dann diese beiden, also etwas Orton und der alte Mann von mir gesagt, und das wird nochmal gespielt. Stimmt. Also das hört man schon nochmal.
Aber es ist irgendwie plötzlich, es wird so seltsam still und dann steht Paul Giamatti am Zug und dann sieht er auch nicht mehr, wen er sucht. Aber da am Bahnhof.
Der Zug fällt auch weg, also der Zug fährt vor seiner Nase weg.
Und da am Bahnhof checkt er plötzlich.
Bauen sich
sehr guter Kommissar, by the way. Der erst nach so einer Verfolgungsjagd, wenn wieder auch so Sauerstoff im Hirn angekommen ist wahrscheinlich, erst die Sachen zusammenfügen kann. Und jetzt plötzlich checkt er alles. Und wir sehen in Rückblenden erzählt, was hier eigentlich der große Coup ist.
Ja.
Denn, jetzt Achtung, Spoiler Alert. es geht allen gut, außer dem Kronprinzen.
Ja. Der sich auch, fürs falsche Verbrechen.
Aber es geht ja auch dem Land gut. Also ich meine insofern. Und er ist ja gerichtet worden für den Mord, den er früher begangen hat.
Ja. Und Er dachte ja auch, er hätte sie jetzt umgebracht.
Genau, naja, genau. Also,
oder?
Ja, ja.
Das habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, was ist denn da in dem Stall passiert?
Naja, obwohl, beziehungsweise er sagt ja zu ihm, sie sind von denen manipuliert worden. Sagt der Kronprinz ja sogar noch zu Paul Giamatti.
Ja, ja, nee, aber was ist denn da passiert im Stall eigentlich? Ja,
keine Ahnung, er wird wahrscheinlich einmal mit dem Schwert auf sie draufgehauen haben und sie ist dann...
Aber das hat sie ja eigentlich großes Glück, dass sie nicht wirklich gestorben ist.
Naja, klar.
Weil das hatten die doch auch geplant.
Du, Maria... What happens in the Stall, stays in the Stall.
Auf jeden Fall, aber ist es doch eins zu eins diese Kaiser-Sauce-Szene?
Da kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern.
Naja, das ist doch das, aber du weißt ja
immer dieses Reveal halt.
Ja, genau. Und das quasi er plötzlich einzelne Szenen, die wir auch gesehen haben aus dem Film, sich in seinem Kopf zusammensetzen zu einem großen Ganzen, was dann plötzlich Sinn macht.
Ja, aber das ist sehr frech, das, den Kaiser-Sauce-Moment zu nennen, wenn das quasi...
wenn du Kaiser Sauce bei Wish bestellst.
Der komplette Wirkmechanismus der Hitchcock-Filme ist. Also der Hitchcock erfunden im Grunde genommen.
Entschuldige bitte.
Oder auch Agatha Christie, diese Storys.
Ich will jetzt auch keinen offiziellen Begriff dafür finden, sondern mich hat es an Kaiser Sauce.
Ja, also es ist halt wie in diesen Whodunits gibt es die große Flashback-Reveal.
Ja, aber eben genau diese Flashback-Reveal-Situation. Ja. Und was ich daran so schön finde, an dem Fall jetzt, er kommt quasi darauf, dass Edward Norton und die Prinzessin wohl auf sind.
Ja.
Und freut sich darüber.
Ja.
Und das fand ich cool.
In so einer seltsamen, von Schreck unten gefilmten Einstellung, wo man
das
Dach des Bahnhofs sehen.
Michael Bay durfte einmal vorbeigehen bei den Dreharbeiten.
Ich glaube,
soll ich mal gucken?
Ich glaube, bei Michael Bay
wir haben schon mal geguckt, wer den gemacht hat.
Ja, Neil Burger. Ich glaube, bei Michael Bay hätte das anders ausgesehen. Da wäre der ganze.
Aber ist Neil Burger nicht Nielsen Burger? Da fehlen ja wirklich nur sehr wenige.
Also, Moment. Du hast mir jetzt den wichtigsten Gag dieser Folge vorweggenommen.
Oh, das tut mir leid.
Denn ich wollte die ganze Zeit sagen, wenn der Regisseur seine Mitte gefunden hätte in so einer japanisch-spirituellen Art und das unbedingt uns in seinem Namen hätte mitteilen wollen, dann würde er sich Neil Zen Burger nennen.
Nicht schlecht.
So.
Tut mir leid, dass ich da schon vorher, du weißt einfach, dass ich immer auf der Suche bin nach Dingen, die wie du klingen.
Bei dir ist Assoziationen halt müssen raus. Deswegen hätte ich das früher machen müssen. Aber
ist halt gefährlich mit mir. Du weißt, mein Gehirn kann überall hingehen.
Assoziationsspiel ist gefährlich.
Hast du übrigens gesehen, die Prinzessin kriegt ja einmal eine geklatscht.
Ja.
Wie übertrieben rot sie ihre Wange geschminkt haben.
Aber die hatte, ich muss sagen, dass die Jessica Biel am Anfang, hatte die immer so schöne Sachen an. Die hatte so tolle, so Spitzen, so weiße Spitzenoberteile. Boah, die sahen toll. Die war ich richtig neidisch drauf. Wollte ich auch sofort anziehen.
Wirklich?
Ja, wahnsinnig schön und elegant sahen die aus. Das fand ich ein tolles Kostüm. Aber ich finde sowieso, Jessica Biel ist jemand, die mir nie aufgefallen ist. Ich denke bei der immer an so Surferfilme, wo die so ein boring Californian Girl
oder
ist.
Ich finde die auch nicht gut in Ant-Man.
Also ich wüsste jetzt gar, hätte gar nicht gewusst, dass sie da mitgespielt hat, weil ich die nicht, ich kann
die
nicht wahrnehmen. So.
Hast du da irgendwie wie so eine Art Farbblindheit, dass du so Jessica Biel nicht sehen kannst?
Naja. Aber in dem Film war die.
Es sei denn, sie hat hübsche Oberteller
an. In dem Film war die echt schön. Ich habe gedacht, wow, was für eine schöne Frau. War ich sehr,
dachte
sehr, sehr.
Dachte Justin Timberlake auch.
War ich sehr angetan.
Sag doch mal, wir sind ja eigentlich durch, ne?
Ja, es gibt aber ein paar Sachen noch. Also am Schluss übrigens, um das zu erklären, wird es dann quasi so aufgelöst, dass die beiden das die ganze Zeit geplant haben, dass er sie mit einem Gift, mit einem Gegengift wieder zurückgeholt hat. Also sie hat so dieses klassische Romeo und Julia Gift geschluckt, was sie tot wirken lässt, und er hat sie dann mit einem Gegengift wieder ins Leben zurückgeholt.
Und der Arzt, der gesagt hat, ich bin der Arzt der Familie, war auch mit im Spiel.
Genau, der Arzt, der ihren Tod bestätigt hat vom Kommissar, war eigentlich jemand, den Edward Norton vorher am Bahnhof abgeholt hat, da sah der nur etwas zerzauselter aus, und das fällt jetzt Giamatti wieder ein, und wir kriegen das auch direkt verglichen und können das dann auch erkennen, weil ich habe die auch gar nicht zusammengebracht, diese beiden Figuren.
Ich auch nicht.
Sehr schlau irgendwie, das so zu machen.
Ja.
Das fand ich tatsächlich ganz gut. Und ja, dann wird halt so erklärt, dass das eben dieser Trick war, um auch Rache zu nehmen am Kronprinzen und auch um von ihm loszukommen und so. Und dann sehen wir am Schluss auch nachdem Paul Giamatti da haha gelacht hat in dieser Halle, und wo man kein Geld hatte, um die ganze Halle wie zur Jahrhundertwende aussehen zu lassen.
Na, was ihm auch so
nur das Dach im Hintergrund zeigt.
Ja, weißt du, was Paul Giamatti auch, glaube ich, gefallen hat, warum der sich auch gefreut hat, als er quasi weil er drauf kam.
Ja, klar.
Weil er den Trick durchschaut hat.
Genau.
Weil er selber drauf gekommen ist.
Genau. Und dann sehen wir zum Schluss noch, wie
Respekt unter Zauberern, weißt du?
Wie Edward Norton in einem Berg.
Völlig lächerlich.
Eine Berglichtung, auf der nur eine Hütte steht, ja, ankommt.
Richtig so eine Heidi-Idylle.
Also so eine totale Heidi, The Sound of Music, und nur Jessica Biel da ist und auf ihn wartet, aber auch nicht als Bäuerin, sondern in einer sehr eleganten, fast Marlene-Hose.
Ja, na, so eine quasi Pferdekleidung.
Und
so sagt man das ja.
Und ihn da empfängt.
Ja. Und die Hütte auch übrigens, also wenn das stimmt, dass sie da jetzt wohnen,
ja,
dann gute Nacht, Marie.
Ja.
Weil das war wirklich so eine Hütte,
so eine Strohhütte eigentlich.
Ja, aber auch nur so ein Raum, wo du quasi eigentlich nur die Gabeln abstellst.
Ein Tiny House.
Ja.
Ein Tiny House in blöd.
Ja.
Auf einer Lichtung.
Als Tiny Häuser noch was Blödes.
Ja. Also es ist echt völlig unlogisch, dieses Ende. Da versucht man so sehr auf Idylle zu gehen. Aber naja, sei es.
Ja, anstatt dass sie irgendwie eine kleine Wohnung in Budapest haben oder
whatever.
So, ne? Sind sie jetzt plötzlich in Bergen, haben keinen Strom mehr.
Sie können
mehr.
Auch in einem Bergdorf sein, aber dass sie da alleine auf einer Lichtung, das scheint mir dann doch sehr.
Und er hat auch sein ganzes Geld verschenkt.
Ja.
An seinen Kumpi aus dem Theater.
Ja.
Das heißt, er hat jetzt auch nichts
auch
mehr.
Auch so eine komische Nebenrolle.
Seine Familie denkt, sie ist tot.
Auch so eine unnötige Nebenfigur eigentlich, sein Kumpi.
Warum,
weil der hat eigentlich nichts
nicht
mit der ganzen Handlung zu tun.
Ja. Eigentlich müssen sie jetzt beide wieder in Orient.
Das ist eigentlich nur, damit er sich einmal mit irgendwem nett unterhält. Dafür ist dieser Kumpi.
Ja, dass wir so ein bisschen das Gefühl kriegen, dass er doch ein Mensch ist.
Ja, ist ja auch am Anfang, deswegen lassen sie ihn ja auch den Waisenkindern, den zaubert er Geld hervor, als
Stimmt.
sie ihn auf der Straße anbetteln.
Und dann kippt er die aber einfach irgendwann das Geld nur noch so auf sie drauf.
Ja. Damit wir so merken.
Ich dachte, okay.
Damit wir direkt von Anfang an wissen, ist ein guter
White
Mensch.
White Savior.
Ist ein guter Mensch.
Ja.
Ich habe mir Notizen gemacht während des Films und habe dann, normalerweise, muss man wissen, immer so, ich schreibe ungefähr so zwei kleine Notizbuchseiten voll mit Notizen, wenn ich einen Film gucke für WIMAF. In dem Fall ist das nicht mal eine halbe Seite, also die Seite war ein Drittel voll, da stehen solche Notizen wie Duckface Norton, die 1986 Sexszene, Neil Sandberger habe ich da sogar auch, zitternde Titel habe ich noch und Jessica Biel Oberteile. Und die letzte Notiz, die ich nach dieser Drittelseite aufgeschrieben habe, ist: Wer schreibt denn so einen Film?
Ja.
Das war für mich ab der Hälfte des Films die große Frage, weil der nie zu keinem Zeitpunkt weiß, was er uns eigentlich erzählen will,
nee,
und was er für einen Film
sein
will.
Das habe ich auch. Ich habe mir auch geschrieben, worum geht's hier eigentlich?
Man muss auch mal sagen, am Anfang ist es einfach diese ewig lange Rückblende, die uns quasi die Teenage-Years von Biel und Norton erzählt.
Und da haben sie die Sepia-Schere noch ein bisschen höher gedreht.
Da haben sie sogar, da ist sogar eine Vignette auf dem Bild, also dass
Stimmt.
das Bild am Rand dunkel
oh,
ist.
Und dass es so wackelt.
Dass es so wackelt,
ja,
so stummfilmmäßig und Sepia. Und da muss man auch mal sagen, haben sie zwei Teenager gecastet, die wirklich gar nicht wie ihre Erwachsenen ichs aussehen.
Wirklich gar nicht.
Das ist wirklich der Hammer, wie gar nicht
Komplett
die, wie
einfach.
Sie aussehen.
Ach so, das sollten die sein. Ja, jetzt haben wir die schon bezahlt.
Das ist wirklich sagenhaft.
Weil also, die Leute werden ja vorher bezahlt.
Naja. Das fand ich wirklich sagenhaft, wie sehr, also wie er da gecastet hat, war mir tatsächlich ein absolutes Rätsel. Ich habe auch, wie gesagt, ganz am Anfang fällt einem so auf, dass die Titel zittern, das lässt sich dann schnell erklären, dadurch, dass der Film so wirken soll, als sei er alt, aber immer sehr modern inszeniert ist, also völlig inkonsequent durchgezogen auch diese Idee.
Ja.
Was für ein Quatsch.
Ich fand es auch komisch. Also die Optik hat mir leider gar nicht gefallen, obwohl ich ja eigentlich, also bei Prestige wiederum mochte ich sie total, also diese Jahrhundertwende-Optik mag ich eigentlich.
Ja, ja.
Aber dieses übertriebene gelb immer die ganze Zeit, ja. Fand ich einfach total scheiße. Ich fand auch, dass sie cool aussah. Ich fand auch Edward Norton relativ cool.
Die Haare sahen super aus von Edward Norton.
Ja, aber sein Bart hat es dann wieder.
Ja, der Bart war scheiße, aber die Haare, die hätte ich auch gerne. Das ist eine super Frisur, finde ich.
Mir ist auch echt zum ersten Mal aufgefallen, was für ein kleines Gesicht er hat.
Ja.
Also es wirklich findet sehr viel, sehr gedrängelt in der Mitte des Gesichts.
Wenn bei dem viel Haar ist, dann macht das Gesicht kleiner natürlich.
Ja. Und der hat ja eh schon, der guckt ja auch immer so und hat so einen kleinen Mund und so.
Hat auch echt Duckface die ganze Zeit. Hallo, ja. Ich bin Edward. Hi.
Aber so irgendwie auch diese ganze Stimmung. Mir war es dann auch alles irgendwie viel zu klein und dann diese Machtkämpfe zwischen diesen Männern und so, also das fand ich irgendwie anstrengend. Ich mochte wirklich echt Paul Giamatti total, seine Rolle mochte ich total gern. Aber ich mag den auch einfach sehr.
Ich würde gerne wissen, wie viel aus dem Film auf Actual Events basiert, weil...
Also laut Trivia habe ich nichts gefunden.
Achso, weil am Anfang steht, es ist basiert auf irgendeinem Buch. Wirklich? Das kann ja auch ein fiktives Buch sein. Fällt mir
ja, aber mir fällt auch gerade ein, die Trivia-Seite ist für solche Sachen, für solche Infos auch gar nicht da. Aber ich guck mal kurz auf Wikipedia.
Es basiert irgendwie auf dem Buch Eisenmann oder so. Also so wie eben dieser Zauberer hieß.
Das habe ich bei Wikipedia übrigens Wikipedia eingegeben. Es klingelt übrigens gleich an der Tür.
Warum tut es das?
Wir sind noch verabredet.
Ah ja, verstehe. Gut,
vielleicht kommen wir deswegen auch jetzt zum Ende.
Mysteriöse Maria-Ansage
mein
für alle
Bruder
Zuhörer. Nee, vielleicht kommt ja auch ein Zauberer. Ja. Dein Bruder ist ja auch eine Art Zauberer. Ich finde, also back to back, ich habe ja wahrscheinlich, also um euch das mal zeitlich einzuordnen, wenn wir das ja aufnehmen,
ja.
Ja? Okay,
achso, ich muss reagieren. Nee, ich dachte, du redest mit den Hörern.
Du bist der Einzige im Raum, der die Reaktion nicht wahrnehmen kann. Wenn diese Folge erscheint, also wir nehmen diese Folge auf.
Kann ich dir irgendwie helfen?
Nee, also ich erkläre es euch kurz. Wir nehmen diese Folge gerade auf, bevor die erste Magie-Folge erscheint, bevor die Prestige-Folge erscheint.
Ja.
Aber ich habe das schon so ein bisschen gesensed auf Twitter zum Beispiel, als wir angekündigt haben, Prestige zu machen, waren einige Leute sehr aufgeregt.
Ja, das stimmt, da haben sich richtig viele Leute
drauf gefreut. Und das musste ich ein bisschen dämpfen, diese Erwartung. Weil viele Leute sagen, das ist mein Lieblings-Nolan und da habe ich jetzt schon im Vorfeld gesagt, Leute, es wird euch nicht so unbedingt gefallen, was ich dazu zu sagen habe, weil ich bei dieser Aufnahme zu Prestige irgendwie grumpy war. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es Müdigkeit. Ich mag Nolan ja auch einfach nicht und habe deswegen schon so,
das wäre so der Hauptgrund gewesen.
Eine blöde Anti-Nolan-Brille aufgehabt und so, weil ich gedacht habe, so, oh Mann, das nervt immer, dieses Gehabe und dieses Prätentiöse und so. Also deswegen, wenn ihr das hier hört, dann werden sich wahnsinnig viele schon über die Prestige-Folge vermutlich aufgeregt, geärgert oder geweint haben. Ich muss aber jetzt heute sagen, back-to-back, beide Filme im Vergleich, dass Prestige 1000-mal besser ist als The Illusionist. Was daran liegt, dass Prestige viel mehr eingeht auf die Physis von Zaubertricks. Ich finde, Prestige beweist uns viel mehr, wie so Zaubertricks, wie die im Raum sind, wie die funktionieren, wie auch so eine Zaubershow funktioniert und so, was The Illusionist gar nicht macht. Bei Illusionist ist die Zauberei so ein komisches Gimmick, was uns die ganze Zeit auch als so halb wahr verkauft wird, als so, kann das nicht vielleicht doch Magie sein, wohingegen lustigerweise bei Prestige am Ende sogar wirkliche Zauberei steht und uns das verkauft wird als, das ist aber Technik, das ist quasi eine erfundene Zauberei, die Tesla erfunden hat, so.
Ja.
Also der ja auch nicht, der das ja nicht als Magie erfunden hat, sondern als Elektrizität. Also das finde ich einen interessanten Vergleich zwischen den beiden, weil da Prestige für mich doch tatsächlich sehr weit die Nase vorn hat. Auch wenn es kein guter Film ist, was mich bei beiden Filmen nervt, ist dieses Prätentiöse und dieses Hoho, wir benutzen Zaubertricks, um euch alle reinzulegen. Wie gesagt, bei Now You See Me zum Beispiel ist das ja von Anfang an klar, da lasse ich mich doch noch viel mehr darauf ein, aber die beiden Filme wollen so ein bisschen erst wirken, als wären sie Dramen oder so. Und das hat mir bei beiden nicht gefallen, aber ich finde, dass die Zauberei in Prestige viel ansehnlicher ist und viel aufregender und viel mehr Zauberei ist, als sie das in The Illusionist ist. The Illusionist ist auch ein scheiß Titel, das ist doch gar nicht, weil dann, da habe ich auch zwischendurch dran gedacht, wenn der Film The Illusionist heißt, dann muss das ja hier gerade alles eine Illusion sein, also darf ich das nicht glauben, obwohl der Film die ganze Zeit will, dass ich glaube, dass der wirklich zaubern kann. Das habe ich nicht kapiert, das fand ich völliger Scheißtitel.
Ich hatte so das Gefühl, Und ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, dass quasi in Wien um die Jahrhundertwende rum Zauberer Illusionisten genannt wurden. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, das ist sozusagen einfach nur seine Bezeichnung.
Ja, aber wie lahm. Es ist ja auch, ich
Ja.
Also ich kann doch nicht die Filme einfach nur nach dem Beruf der Hauptfigur benennen. Das ist doch, also klar, bei Taxi Driver sehe ich es noch ein, aber,
ja.
Aber darüber hinaus ist das irgendwie, finde ich, völlig daneben. Dann hätte der Film lieber Eisenmann heißen sollen.
Eisenheim hieß er übrigens, habe ich gerade gesehen.
Eisenheim, Eisenhower.
Ich habe gesehen,
Was hat deine Recherche über Eisenheim ergeben?
Also, dass der Film basiert auf einer Kurzgeschichte.
Mhm.
Eisenheim, der Illusionist.
Mhm.
Den gab es aber wohl nicht.
Mhm.
Aber der Film zeigt auch eine fiktionalisierte Version des Meierling-Inzidents, was ein Murder-Suicide vom Kronprinz
bla 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 war. Mhm, verstehe. Und,
Was übrigens, glaube ich, wenn ich das, ich habe das gerade nur auf Englisch einmal quer gelesen, am Ende zum Ersten Weltkrieg geführt hat.
Naja, das ist doch dann auch, das hat doch dann, glaube ich, tatsächlich was mit dem Prager Fensterschutz zu tun oder
wahrscheinlich,
so.
Wahrscheinlich, ja.
Hast du mir nicht zuletzt diese Rasputin-Geschichte erzählt?
Ja.
Ja, da musste ich irgendwie auch dran denken. Rasputin, alter Zauberer damals in Russland gewesen. Und heute, du hast das irgendwo in einem Podcast gehört, glaube ich, oder so, ne?
Nee, auf einem YouTube-Kanal, den ich euch extrem ans Herz legen kann, der heißt Oversimplified.
Ja.
Nur alle paar Monate kommt da ein Video raus, weil die immer sehr, sehr aufwendig sind und ganz toll. Und es ist ein Typ, der anhand von animationskleinen Figürchen relativ komplexe geschichtliche Vorgänge erzählt, so Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Russische Revolution, da habe ich das gesehen. Und dann wirklich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte Geschichten erzählt, als so kleine Zeichentrickfilme, und so lustig, aber auch so cool.
Ja.
Und da war jetzt, glaube ich, genau die letzte Folge jetzt gerade, die Russische Revolution, und da war Rasputin auch Thema.
Also viele von euch halten das ja für einen Bonnie M-Song nur, aber ich weiß nicht, Rasputin,
ist ja auch wie viele Genghis Khan für einen.
Ist ja auch.
Aber kein guter Typ gewesen übrigens.
Nee, auch gar nicht so.
Sehr, sehr faszinierend.
Gar nicht so getanzt.
Aber gar
wie,
kein guter
wie,
Typ. Nur getanzt hat er vielleicht schon, aber auf den Leichen seiner Feinde.
Also Rasputin war ja auch so ein Wahrsager im Russischen Reich. Und
Rasputin war halt ein spiritueller, verrückter Obdachloser,
ja,
der behauptet hat, er kann den Sohn des Zaren heilen, der an Blutarmut oder Bluter war, also irgendwas mit Blut gelitten hat. Und er hat gesagt, ich kann ihn mit spirituellen Kräften heilen, und hat erstmal alle anderen Ärzte weggeschickt. Dann wurde der Sohn tatsächlich geheilt, was aber jetzt bei nachfolgenden Forschungen einfach nur daran lag, dass die Ärzte weggeschickt wurden, und der eine hat dem Sohn immer ganz viel Aspirin gegeben, was er das, also, oder ein Aspirin-ähnliches Mittel mit Sachen, wo die heute
Aspirinotsch
wahrscheinlich
hieß das ja da. Damals,
und
ne?
Und das hat ja das Blut des Jungen verdünnt, was für Blut dann nicht so eine gute Idee ist.
Ja.
Und weil er aufgehört hat, das dann zu nehmen, weil der Zauberer alle Ärzte weggeschickt hat, ging es ihm dann viel, viel besser. Und deswegen hat der Zar dann immer gedacht, Rasputin hat seinen Sohn geheilt und hat auf den gehört. Der ist aber einfach ein Verrückter, der war halt einfach nicht ganz dicht.
Ja.
Aber guckt alle Oversimplified, die können es sehr viel besser erklären als
ich. Da habe ich aber irgendwie dran gedacht, an diese Rasputin-Geschichte, auch so diese Quacksalber-Zauberer, wie die Leute noch daran glauben und so zu dieser Zeit.
Ich meine, da erscheinen Geister auf der Bühne und die Leute hinterfragen keine Sekunde, sondern sofort, frag ihn, woran er gestorben ist.
Das fand ich, die haben mir ganz gut gefallen, diese Publikumsszenen, wie das Publikum so erstaunt war. Das war irgendwie gut inszeniert, fand ich.
Und da hat der Kronprinz auch das erste Mal gemerkt, dass er angezweifelt wird.
Ja.
Also, dass die Leute gar nicht ihn so toll finden.
Ja.
Das hat ihn erschüttert.
Ja.
Er wollte sofort alle verhaften lassen.
Wem würdest du The Illusionist empfehlen?
Dir.
Hast
Weil
du ja?
es ein Zauberfilm
Danke.
Ist.
Vielen Dank.
Gern geschehen. Ich hatte den übrigens noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ja, ich dachte, ich hätte ihn schon gesehen. Ich hatte nur Prestige schon gesehen. Niemandem.
Auch nicht deinem ärgsten Feind?
Nee, dafür hat es dann wieder zu viel Spaß gemacht.
Ja, verstehe. Nee. Es ist
also Prestige würde ich sagen, guckt euch den ruhig an. Der ist echt ganz cool.
Ja.
Ich fand ein paar Sachen zu offensichtlich, aber ich finde den ja cool. Aber den fand ich jetzt hier auch vor allen Dingen sehr langweilig.
Also um mal David Bowie wiederzusehen. Übrigens ganz interessant.
Fandst du den auch jetzt langweilig?
Ja, ich fand auch langweilig. Aber was ich interessant fand an Illusionist auch noch, wollte ich auch unbedingt noch erwähnen, der ist gescored von Philip Glass. Philip Glass, ein moderner Komponist, sehr populär, quasi einer der großen Namen in der modernen Klassik. Und der hat The Illusionist Soundtrack gemacht, wo ich dachte, wahrscheinlich hat das am allermeisten an dem ganzen Film gekostet, sich von Philip Glass einen Score komponieren zu lassen. Und der ist gut. Der hat einen sehr, sehr guten Soundtrack. Diese Streicherthemen sind extrem schlau.
Ja, darauf habe ich gar nicht so geachtet.
Geschrieben und so. Das fand ich beeindruckend.
Jetzt habe ich gerade gedacht, gucke ich ihn halt nochmal und dann dachte ich so, nee.
Aber beeindruckend guter Score irgendwie. Das war sehr besonders. Das hat auch den Film sehr besonders gemacht.
Und es war auch Edward Nortons Zeit damals,
ja, ja.
Ne?
Der ist ja irgendwie weg, ne? Das ist auch komisch, weil der war immer gut. Also
ja, aber Edward Norton ist ein bisschen wie Keanu Reeves zum Beispiel. Der braucht es nicht so.
Ja.
Also der sagt auch immer in Interviews, er liebt zu schauspielen, aber das alles drumherum macht ihn fertig. Und deswegen macht er das einfach nicht, also quasi nur so viel, wie er braucht.
Mhm.
Und das finde ich, so Leute sind mir immer sympathisch.
Ja.
Also so, ich habe heute zum Beispiel Conan Needs a Friend mal wieder gehört, eine Folge, ein Podcast,
ja.
Wo Conan O'Brien mit Celebrities spricht.
Ja.
Und da war heute Jim Carrey.
Ja.
Und es war zauberhaft.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Toller Mensch.
Ja, Keanu Reeves hat ja auch gerade so einen Hype. Jetzt ist ja auch Bill & Ted 3, der überraschend gut bewertet wird überall, aber in Deutschland niemals einen offiziellen Starttermin bekommen hat. Naja, anderes Thema. Aber Edward Norton, ich habe den das letzte Mal in Birdland gesehen.
Den habe ich immer noch nicht gesehen.
Nicht Birdland, Birdman.
Birdman habe ich aber immer noch nicht gesehen.
Toller Film.
Ja, ich weiß nicht, ob er dir gefällt. Michael Keaton, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob er dir gefällt, aber nee? Ich fand ihn richtig gut.
Warum? Ist mit Erschrecken?
Gruselig? Nee, aber er ist halt so leicht arty irgendwie.
Ach, naja, manchmal kann ich das schon.
Aber ich.
Ich habe auch feine Seiten in mir.
Der ist auch nur geil besetzt. Da ist auch Zach Galifianakis und so weiter und so fort. Alle toll. Aber
ich finde den bestimmt gut.
Ja. Guckt Birdman, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt.
Ich mochte ja auch Drive, der war ja auch so arty.
Der war wirklich nicht arty, der war farty. aber Birdman, toller Soundtrack, nur mit so Jazz-Schlagzeug. Ja, The Illusionist, ihr müsst ihn nicht gucken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wenn ihr noch gucken wollt, dann macht's nicht. Guckt was anderes. Guckt euch das Loch in der Wand an. Das ist ähnlich unterhaltsam und ähnlich überraschend wahrscheinlich auch. Aber wir haben jetzt Back-to-Back gesehen und dieses Duell hat eindeutig Prestige gewonnen.
Ich finde findest du diese Twin-Film-Sache lustig?
Ja, sollen wir das noch ein bisschen weitermachen?
Dann schlagt uns mal welche vor.
Ja. Für dich müssen sie im gleichen Jahr erschienen sein.
Naja, oder so nah aneinander, finde ich, weil dann finde ich auch diese Vergleichbarkeit viel interessanter.
Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, was man
macht. Weil ich finde jetzt, weil du hattest ja auch noch andere Zauberfilme vorgeschlagen, aber dann ist es ja nicht mehr dieser Gag. Also, natürlich gibt es viele Zauberfilme.
Ja. Ich habe überlegt, was es noch alles so für Zauberfilme gibt.
Ja, ich weiß.
Diese neue Yosemite-Filme, jetzt gerade ist einer auf Disney Plus, Magic Camp mit Jillian Jacobs.
Mhm.
Naja, egal. Das ist eine gute Idee. Schlagt uns das vor. Wenn ihr uns das vorschlagen wollt, welche Twin-Filme es gibt, also am besten zeitlich nah beieinander und eben das gleiche Grundthema, so wie.
Es gibt da übrigens Webseiten, wo die aufgezählt werden.
Ja, so wie Vulkan und Dante's Peak und eben jetzt Illusionist und Prestige, dann schreibt uns das gerne per E-Mail, weil vielleicht haben wir nicht alles gefunden, obwohl Maria eine sehr gute Rechercheurin ist. Aber auch uns entgehen solche Dinge. Schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse, die folgendermaßen lautet:
vimav@poolartists.de.
Und dann gucken wir uns das genauer an. Wenn ihr uns das öffentlich schreiben wollt, weil ihr sozusagen den Druck der Masse braucht, ähnlich wie hier in The Illusionist das Volk dafür gesorgt hat, dass der Zauberer gehen darf, dann könnt ihr uns natürlich öffentlich outcallen mit den Twin-Filmen, die euch einfallen, unter unserem Twitter-Handle @vimav war weg.
Weil Vimav schon weg war.
Und dann können wir euch da ignorieren. Natürlich nicht. Also wenn es Sinn macht, dann, ihr kennt das Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall, da jetzt noch ein bisschen weiter in die Materie der Twin-Movies einzutauchen und das mit euch zu besprechen. Nächste Woche gibt es ja noch was ganz anderes. Und bis dahin, passt auf euch auf, gehabt euch wohl, zaubert nicht so viel und macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wie? Freude. Wie Maff. Wiedersehen.